Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Stefanie Söhnchen, Vice President Digital bei Piabo Communications, Henrik Bühning, Co-Founder von Neuroflash und Axel Dammler, Geschäftsführer von Icon Kids and Youth, darüber, wie detailliert Segmentierung wirklich sein muss und wo Unternehmen ihr Marketingbudget schlicht und einfach verbrennen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir haben uns ein volles Programm überlegt für diese Stunde zum Thema Segmentierung und Zielgruppen. Bevor wir aber einsteigen, machen wir einmal kurz die Runde, mit wem Sie es heute Morgen zu tun haben. Ich mache gerne den Abschluss und würde sagen, Henrik, fang du doch mal an, einmal kurz zu sagen, warum du in der Runde teil bist.
Hallo, ja, guten Tag. Hallo an alle, ich bin Henrik, Co-Gründer und Co-CEO von Neuroflash. Mein Hintergrund ist im Consumer-Bereich viele Jahre für den Wasserstoffkonzern unterwegs gewesen, bevor ich dann mit Jonathan zusammen 2017 Neuroflash gegründet habe. Wir beschäftigen uns eigentlich damit, wie man aus Daten Insight und Erkenntnisse über das menschliche Verhalten gewinnen kann, um Vorhersagen zu machen, wie Kommunikation und Werbung bei Adressaten ankommt. Und das haben wir als Marketing entwickelt und sind mittlerweile seit mehreren Jahren am Markt und haben eine Marketing Content Generation Suite, die wir betreiben für 1,7 Millionen Nutzer. Und ja, freue mich deshalb hier heute ein bisschen über das Thema KI und die Grenzen und die Chancen einbringen zu können.
Axel. Ja, mein Name ist Axel Dammler. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter von Icon Kids and Youth und ich mache seit 1993, also schon ein bisschen länger, Forschung mit jungen Zielgruppen. Also alles unter 30 Jahren ist so das, womit wir uns beschäftigen. Wir machen klassische Primärdatenerhebung. Das heißt, wir sprechen noch mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Jugendlichen. Und Segmentierung ist bei uns eigentlich fast das Kerngeschäft, weil ich glaube, es gibt keinen komplizierteren Markt als den Kinder- und Jugendmarkt, weil man quasi alle zwei Jahre eine komplett anders tickende Zielgruppe hat, einfach durch die veränderten kognitiven Fähigkeiten, psychologische Bedürfnisse, da tut sich einfach so viel. Und deswegen, wir arbeiten eben mit Segmentierung, wir sehen aber eben auch, wo sie nicht funktionieren, wo eben auch KI nicht wirklich weiterhelfen kann und da will ich ein bisschen beitragen dazu heute.
Sehr gut. Also eine gute Mischung. Ich mache kurz den Abschluss der Runde in der Vorstellung. Ich bin Stefanie Söhnchen. Ich bin eigentlich gelernte Journalistin, also total auf, wie kommen Stories bei Zielgruppen an, geeicht, was das Thema angeht. Bin aber inzwischen nach so ein paar Stationen im Konzernumfeld, zum Beispiel bei Mercedes oder auch bei Innogy, in der Beratung wieder gelandet und baue für SMEs, aber auch für Startups und Großkonzerne digitale Kommunikationsstrategien, wo es vor allen Dingen darum geht, auf der Basis von Daten Entscheidungen zu treffen, wo gebe ich meine Ressourcen rein, welche Botschaft auf welchem Kanal, in welchem Format ist jetzt genau die richtige, um eben weder Zeit noch Geld zu verschwenden. Und da gibt's auch bei mir ein Analystinnen-Team, die ganz viele Zielgruppenanalysen zum Beispiel machen. Das heißt, ich bin so ein bisschen das Mittelbindeglied zwischen den beiden Herren in der Runde, wo wir zwischen Spitzenzielgruppen und dann am Ende der Content-Aussteuerung uns ganz gut ergänzen heute, denke ich. Wir haben uns überlegt, wir starten mal mit der allgemeinen Frage. Braucht man überhaupt super granulare Zielgruppen? Also wie weit muss Segmentierung gehen? Bringt das was? Bringt das nichts? Braucht man das? Wofür braucht man das? Wer ist schon wach genug? Ich habe den Eindruck, ihr habt eigentlich beide einen Verlust. Axel, eben hat Henrik angefangen, vielleicht willst du anfangen, weil du ja auch das Thema Segmentierung gerade schon in den Raum geworfen hast. Das ist ja bei euch quasi das Brot- und Buttergeschäft.
Ja, also wie genau und wie detailliert man in Segmente reingehen muss, hängt natürlich massiv vom Produkt ab. Es gibt manche Dinge, die funktionieren von 0 bis 100 und es gibt andere Produkte, die sind halt sehr, sehr zielgruppenspezifisch. Und ich glaube, das ist mal die erste große Frage, die man sich stellen muss, bevor man überhaupt mit Segmentierung anfängt, ist, wie klein ist eigentlich meine Zielgruppe tatsächlich? Und wir haben es immer wieder mit großen Marken zu tun, die müssen wirklich mit der Schrotflinte schießen, weil sie alle treffen müssen, sonst funktioniert es nicht. Wir haben es aber eben auch damit kleinen Kunden zu tun, die sehr, sehr spezifische Zielgruppen haben, die froh sind, wenn sie 30.000, 40.000 Produkte verkaufen. Und da reden wir dann eben genau über diese granularen Zielgruppen, die man halt sehr gezielt auswählen muss vorher und auch genau wissen muss, wie man die mit welchen Botschaften dann erreichen kann. Es ist also, da gibt es keine beste Lösung, sondern hängt tatsächlich immer wirklich von dem jeweiligen Produkt, dem Markt auch dann ab.
Das ist auch eine ganz wichtige Beobachtung, die wir auch immer wieder machen, ist, es braucht im ersten Schritt eigentlich so ein bisschen strategische Organisationshausaufgaben, zu sagen, was ist eigentlich meine Vision, so eine gute Marktkenntnis, die aber vielleicht auch so ein bisschen über das Bauchgefühl auch da schon hinausgeht, zu sagen, okay, ich habe ein Produktverständnis, ich habe ein Marktverständnis, um dann weiterführende Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, ergibt eine Segmentierung für mich Sinn oder nicht?
Unbedingt. Ich meine, es geht ja erstmal damit los, dass ich mir erstmal ja klar werden muss, wen ich überhaupt ansprechen will. Dass also mal die Produktentwickler und das Marketing und der Vertrieb alle mal den gleichen Menschen im Kopf haben, für den man überhaupt Sachen macht. Das ist mal der erste Schritt als Grundlage. Und dann ist man eigentlich irgendwo auch schon in einer Form der Segmentierung drin, weil man schon Entscheidungen getroffen hat. Ich spreche eher Jüngere an, eher Ältere. Welches Einkommenssegment, welche Milieus. Da bin ich dann eigentlich schon automatisch mit drin. Und je datenbasierter ich das machen kann, desto fundierter ist natürlich das, was rauskommt nachher, als besser als wenn jemand sagt, ja, ich kenne da jemanden, der Punkt. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Es ist manchmal ein guter Ansatzpunkt, Henrik. Vielleicht geht's dir auch so, wenn ich mit Leuten darüber spreche, wie man guten Content schreibt, sei es KI-gestützt oder nicht KI-gestützt, dann kann das schon manchmal helfen, sich eine Person aus der Zielgruppe vorzustellen und zu denken, wie würde ich das der Person jetzt erzählen? Aber das ist natürlich ganz viel Lebenserfahrung und Bauchgefühl, die da so, also Empathie, Antennen, die da so ein bisschen rauskommen, aber die sind natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, auf deren Basis man dann eine Content-Kampagne oder Dinge machen kann. Wie siehst du das? Wie kann man diese Übertragung aus einer Segmentierung in den Content machen? Wo wird es zu granular und wo ist es aber auch sehr, sehr sinnvoll?
Super spannend. Und primär aus diesem Bereich ist das Thema.
Ich kann dich schlecht verstehen. Ich weiß nicht, Axel, geht's dir auch so? Ja, also ich habe so ein Pfeifgeräusch, wenn du sprichst. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, sonst Kopfhörer anzuschließen. Wir probieren es einfach nochmal kurz.
Versuch mal nochmal. Jetzt besser, oder?
Ja, ein bisschen besser. Probier mal nochmal. Okay.
Also ich glaube, das Thema Segmentierung ist, glaube ich, die Grundbasis, denke ich, wie Axel es auch gesagt hat, für eine zielgruppenspezifische Ansprache. Und ich glaube, es geht darum, in den jeweiligen Business-Kontext herauszufinden, wie genau muss ich eigentlich meine Zielgruppe kennen und wie stark ist eigentlich in der Zielgruppe die Reagibilität auf eine entsprechende Ansprache. Und wir erleben das im Kontext tatsächlich sehr oft, dass die Frage, was überhaupt die Zielgruppe ist, da gibt's, wenn man die Frage stellt, mehrere Antworten darauf. Also selbst im Unternehmen gibt es für Marketing, Vertrieb sehr unterschiedliche Ansätze, wie die unterwegs sind. Und von daher, glaube ich, will ich als erstes mal darauf zu sprechen kommen. Allein die Frage zu stellen, bedeutet, dass so eine Art von tatsächlich Reflexion erstmal passiert. Ja, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Gute Frage. Wir sind oft so in diesem Modus drin, wir müssen jetzt mal kommunizieren, zielgruppenspezifisch. Und die Frage, die am Anfang dann doch wieder in den Raum kommt, ist, haben wir unsere Zielgruppe genau genug definiert oder reicht das so, wie es jetzt ist? Und dann ist ja natürlich auch immer Kosten und Nutzen. Axel, du kennst das auch. Es geht um die Frage, wie viel bin ich bereit, eigentlich auszugeben dafür, meine Zielgruppe wirklich genau kennenzulernen, zu definieren. Und ich denke, das ist sehr oft, du hast es angesprochen, im Consumer-Bereich Standardpraxis, ne? Oder ich brauch's gar nicht. Nivea als Marke sagt, ich schieße sowieso mit der Schrotflinte weit. Zumindest so das gängige Vorurteil. Die Realität sieht natürlich völlig anders aus. Während ein B2B-Marketer, der eine extrem schwer zu erreichende Zielgruppe hat, sich sehr wohl viele Gedanken machen sollte, wo ist denn seine Zielgruppe und wie spreche ich die an? Also ist immer noch das gute alte Einmal-Eins im Marketing, Segmentierung geht vor Exekution. Und wenn ich darüber mir wenig Gedanken mache, muss ich mich nicht wundern, dass am Ende die Conversion nicht stimmt und der Vertrieb das Marketing anpöbelt, hier funktioniert gar nichts, eure Marketingmaßnahmen verpuffen. Und wenn das Marketing zum Vertrieb sagt, naja, wenn ihr die falschen Leute ansprecht, müsst ihr euch nicht wundern, die haben wir gar nicht getargetet. Also diese Widersprüche, ich glaube, die kommen relativ am Anfang raus. Also Qualität und dann eine Kostenüberlegung, die aus meiner Sicht immer wieder die klassischen Diskussionen prägen.
Hier gehen wir jetzt direkt ans Eingemachte. Axel, du willst direkt antworten, gell?
Gerade auch dieses Thema Kosten an der Stelle natürlich auch. Ne? Also ich glaube, aus dem Kindermarkt kann man sagen, da gibt es natürlich Großunternehmen, für die wir auch arbeiten, die haben auch viel Geld, um solche Dinge zu tun. Wir haben es aber eben auch dann mit, schönes Beispiel sind Buchverlage. Die freuen sich, wenn sie von einem Buch 5.000 bis 10.000 Stück verkaufen. Ne? Das heißt, da ist eine konkrete Marktforschung gar nicht drin. Das heißt, die müssen dann eben versuchen, eben, sagen wir mal, mit der Desktop-Analyse, Datenanalyse einfach zu versuchen zu verstehen, für wen sie jetzt ein Buch machen. Und ganz konkret, wenn ich ein Sachbuch mache über Dinosaurier, das kann ich auf zig verschiedene Arten und Weisen machen, spreche verschiedene Kinder und verschiedene Eltern noch an, je nachdem, wie ich es mache. Und an der Stelle kommen dann eben Segmentierungen rein, die halt eben nicht vorher finanziert werden können. Diese beiden Varianten kommen bei uns beide einfach vor, weil beides eben vom Unternehmen über auch entschieden werden muss.
Tatsächlich ist aber, glaube ich, wenn wir da jetzt schon beim Eingemachten sind, dieses, ich sage immer gerne Return on Invest, ROI, kann man auch als Risk of Inaction lesen. Ja, und da kommt nämlich das, was du gesagt hast oder was ihr beide gerade erwähnt habt, ganz, ganz wichtig rein. Denn ich empfinde das häufig so, dass diese Analyseprozesse oder auch Strategie- oder Konzeptionsprozesse, die damit einhergehen, so ein bisschen als Last empfunden werden, weil sie so gefühlt das Ganze verzögern und man will doch eigentlich nur jetzt die Leads haben oder die Informationen, man will das Ergebnis schon haben. Aber dieser Return on Invest oder auch der Return, der Risk of Inaction bedeutet eben, und wir reden ja häufig über eine ganz schöne Stange Geld in der Exekution. Entweder kurzfristig, weil wir kampagnenseitig denken oder langfristig, weil wir zum Beispiel Personenmarken aufbauen wollen oder ein Buch langfristig auf den Markt bringen wollen oder sowas. Das heißt, das ist sehr kurz gedacht oft, finde ich, dass man diese, keine Ahnung, 4 bis 8 Wochen in der Analyse und auch das, was die Analyse am Ende kostet, nicht in den Zusammenhang setzt zu dem, was eigentlich am Ende kommt. Weil die Operative, die ist oft greifbarer, weil die ja dann auch das Ergebnis symbolisiert. Und ich finde, das ist etwas, was ich auch gerade im deutschen Kulturraum immer wieder wahrnehme, dass KommunikatorInnen hier das als zu langsam oder als Belastung empfinden, diesen Prozess zu durchlaufen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung oft, weil genau das passieren kann, was ihr gesagt habt, dass man am Markt vorbei, an der Zielgruppe vorbei kommuniziert und dann am Ende davor steht und sagt, ja, warum habe ich jetzt meine KPIs nicht erreicht? Weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht?
Ja. Definitiv. Also ja, ein schönes Beispiel ist Influencer-Marketing, was so im Jugendbereich so viel gemacht wird. Ne? Und allein die Frage, wen nutze ich denn jetzt eigentlich? Welche Influencer taugen was? Welche haben tatsächlich auch diese persuasive Power, dass das wirklich ich auch eine Botschaft kommunizieren kann? Das ist schon, da muss ich mir eigentlich vorher so viele Gedanken machen, wen ich wie einsetzen möchte, damit am Ende was Gescheites dabei rauskommt. Und da wird derzeit gerade im Bereich Social Media, im Influencer Marketing so unglaublich viel Geld verbrannt, wirklich verbrannt, dass es eigentlich wehtut. Ne? Und da fragt man sich wirklich auch, wenn niemand genau, was du da im Schema, Stefanie, sich diese Gedanken gemacht, mal vorher, was will ich eigentlich erreichen? Und dann diese 20.000, 30.000, die es vorher gerade gekostet hat, das zu machen, die hat man also 3 bis 4 Mal wieder verbrannt nachher. Und das ist, wo ich mich echt teilweise ein bisschen wundere.
Ja. Ich versuche es mal aus dem anderen Blickwinkel vielleicht nochmal alternativ darzustellen. Oft ist ja die Frage, in welche Kanäle schütten wir überhaupt Geld? Ja? Und wenn wir wüssten, welche Kanäle es sind, dann würden wir uns ja Gedanken machen, unsere Zielgruppe in dem Kanal mal genauer zu beschreiben. Aber wir wissen es einfach nicht. Und da wir es nicht wissen, ist das Geld lieber in Exekution gefragt als in der Marktforschung vorne. Und das ist ja das, was wir klassischerweise erleben, ne? In der Exekution. Weiß man eigentlich nicht, wie Wirkungskreisen wirklich sind. Und da das ein Problem ist, scheut man sich, den ersten Teil zu machen, weil im zweiten Teil schon so viel verregnet wird. Ne?
Ja, also dieser Spruch, ne, 50% des Marketingbudgets ist für die Tonne, wir wissen nur nicht welcher, ich finde, das kann eine Zielgruppenanalyse beziehungsweise auch eine vernünftige Segmentierung schon mitigieren, dieses Risiko. Ne? Das sehen wir ja schon, gerade auch wenn wir mit repräsentativen Marktforschungsdaten arbeiten. Axel, du wirst das wahrscheinlich dann genauso haben. Das machen wir zum Beispiel auch. Dann kann man schon den Kreis der Kanäle, der Formate, der Botschaften ja vorher ganz gut zumindest priorisieren, sage ich mal. Man muss ja dann trotzdem nicht komplett aussortieren, aber priorisieren kann man vorher schon und dadurch verbrennt man weniger Geld in den meisten Fällen, beziehungsweise hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man seine KPIs erreicht. Das ist ja der Kernsinn quasi mit davon, dass wir es machen, wo und wie und wann und was und wollen die überhaupt Influencer? Wir hatten jetzt gerade eine Zielgruppe, wo wir festgestellt haben, dass sie Google Ads nur dann gut finden, wenn ihnen der Purpose klar ist. Also das muss komplett klar sein, warum sollen sie jetzt da klicken, sonst klicken sie nicht. Heißt, wir können im Text das daneben auch berücksichtigen und machen nicht einfach Google Ads und schießen da quasi so raus. Aber vielleicht können wir da kurz bleiben, weil ich glaube, das ist spannend. Was gibt es denn sonst im Rahmen von Zielgruppenanalyse und Segmentierung für Elemente, die ihr als, ich sage mal, sehr gute Entscheidungskriterien hernehmen würdet? Also Dinge, die wir auch den TeilnehmerInnen an die Hand geben können. Überlegt euch mal das, auch wenn ihr ein Briefing macht, weil eins meiner Lebensmottos ist, du bist nur so gut wie dein Briefing. Und ganz oft kennen wir uns gut aus im Markt so, aber niemand wird den Kunden, den Markt, das Produkt so gut kennen wie der Kunde selber. Deswegen vielleicht habt ihr so ein paar Tipps, wenn man sich Gedanken macht, wer ist unsere Zielgruppe, weil wir hatten gerade ein paar demografische Eckdaten, aber das ist ja so ein bisschen obvious. Vielleicht gibt's auch noch ein paar andere, wo ihr Tipps habt, was sollte ich auf dem Zettel haben, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Henrik, vielleicht magst du da anknüpfen kurz.
Sehr gerne. Also ich glaube, die demografischen Merkmale, das ist sozusagen das einmal ein, das muss passen, dass ich weiß, über wen spreche ich eigentlich. Für uns ist in der Regel darüber hinaus sehr spannend, welche Haltung, Meinung und Einstellung haben die Personen in der Zielgruppe zu den relevanten Themen, die mein Produkt oder meine Kommunikation betreffen. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen fuzzy, weil ich da natürlich ins Eingemachte muss, um zu sagen, was sind denn die polarisierenden, entscheidungsgebenden Merkmale, die am Ende dazu führen, dass ein Call to Action eine Auswirkung hat. Das heißt, es geht darum, rauszufinden, was triggert eigentlich eine Entscheidung. Und da muss ich im Prinzip doch runterbrechen, was sind denn die, ich sag mal, die im Alltag vorzufindenden Trigger im Konsumverhalten oder bei den Einstellungen dieser Person, die ich herauskristallisieren muss, um nämlich in der Kommunikation genau den Punkt zu treffen, die bei der Person den Trigger setzt. Ich möchte was machen. So wie du gerade sagtest, ne? Purpose. Wenn der Purpose nicht da ist, dann reagiere ich erst gar nicht. Und das ist natürlich schwer, weil macht ja doppelt Arbeit, ne? Demografische Faktoren, das ist so ein bisschen einfacher. Aber diese Einstellungen und Verhaltensweisen rauszukitzeln, und auch zu synthetisieren, weil ich kann nicht 20 haben. Am Ende müssen es dann doch die 3 oder 5, ihr kennt das, Key-Trigger sein, die eine Entscheidung rausfällt. Und das macht natürlich noch mehr Arbeit, aber die lohnt sich, sage ich mal, besonders. Weil wenn ich die habe, die 3 bis 5, da kann ich eigentlich in der Regel sagen, dass Kommunikation, die adressiert, sehr wertvoll und sehr, sehr erfolgreich sein wird. Axel, wie siehst du's?
Das Thema Motive, Einstellung, ganz, ganz wichtiger Faktor natürlich. Also Beispiel, womit wir arbeiten, wir haben eine Müttersegmentierung, mit der wir sehr viel machen und die basiert auf zum einen Erziehungseinstellungen. Also bin ich eher permissiv, also erlaube ich meinem Kind viel oder bin ich eher strikt in meiner Erziehung? Auch die wahrgenommene eigene Erziehungskompetenz, also kenne ich aus und nicht, das sind alles Eigenschaften oder Werte, die sehr gut beschreiben, wie Eltern Produkte für ihre Kinder auswählen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor auch in dem, was wir tun, also wenn wir mit Segmentierung arbeiten, vor allem bei den Eltern. Was auch nochmal ein großer Faktor ist, das ist tatsächlich personenübergreifend fast, das geht um Situationen. Sprich, wir haben für viele Produktkategorien situativ bezogene Verwendungsbedürfnisse. Also ich kann einen Saft trinken, wenn ich den zu Hause mit der Familie trinke, ist es komplett was anderes, als wenn ich den auf einem Festival trinke. sind komplett andere Rahmenbedingungen. Die gleiche Person verhält sich beim gleichen Produkt in verschiedenen Situationen komplett anders. Verfassungsmarketing quasi, also wie ich gerade drauf bin. Und das ist eben ein Thema, was wir im Jugendmarketing sehr stark sehen, dass einfach man sich nicht nur überlegen muss, will ich abholen, sondern auch in welcher Situation, in welcher momentanen Verfassung hole ich den ab. Weil das muss dann eben auch reingehen in so eine Segmentierung, weil sonst liegt man eben auch möglicherweise falsch.
Wir haben eine Teilnehmerfrage und die würde ich auch gleich zum Anlass nehmen, um meine Sicht auf dieses Thema mit einfließen zu lassen. Und zwar wurden wir gefragt, wie wir bewerten, ob eine Segmentierung nach einem bestimmten Merkmal relevant ist oder nicht. Da könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Ich würde da anschließend gerne meine Perspektive anbieten. Und zwar arbeiten wir sehr gerne mit sogenannten User Stories. Und das geht genau auch auf das, was Axel gerade gesagt hat. Wir arbeiten, also grob gesagt, arbeitet man im Marketing ja gerne mit diesem Funnel, mit dieser Funnel-Idee. Und die beschreibt ja schon, dass wir uns selbst in der gleichen Rolle, also selbst wenn ich jetzt Entscheider wäre, ob ich Solaranlagenteile einkaufe oder so, selbst in der gleichen Rolle habe ich ja unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, in welchem Stadium der Entscheidung ich mich befinde. Und deswegen finde ich diesen Funnel-Gedanken oder entlang des Funnels zu denken immer sehr, sehr hilfreich als Stütze, nämlich der erzählt dann auch die User-Story, also was passiert im Kopf des Nutzers, der Nutzerin, an welchem gegebenen Zeitpunkt, immer sehr relevant. Also wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang des Funnels bin und ich erstmal mir Awareness, heißt es ja, schaffe zu sagen, okay, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht, dann habe ich eine andere User-Story oder eine andere Art, auf Dinge zu reagieren, als wenn ich mich schon weiter unten im Funnel befinde und eigentlich schon im Vergleichen oder im Abschluss des Prozesses bin. Und ich glaube, auch da ist die Frage der Segmentierung oder eben auch der Herangehensweise im Content, im Format, in der Botschaft, aber sogar auch in der Auswahl der Visuals oder der Medien ja dann ausschlaggebend. Wollt ihr gerne noch was ergänzen? Mit wo würden wir entscheiden, ob ein bestimmtes Merkmal für die Segmentierung relevant ist oder nicht?
Also wir sind Forscher, ne? Und das heißt, ich gehe mit keiner Segmentierung raus, wo ich nicht zeigen kann, dass die Segmente ein anderes Kaufverhalten haben. Also das ganz klar Signifikanztest, ganz klare Daten, die mir zeigen, ich habe ein Müttersegment 1, das verhält sich anders als ein Müttersegment 2, heißt andere Produktentscheidungen, andere Kaufmotive. Wenn ich das nicht habe, dann verwende ich die Segmentierung nicht. Also,
aber was sind denn da zum Beispiel so Merkmale? Weil es ging ja konkret um Merkmale. Also ja. Wo gibt es Merkmale, anhand dessen wir entscheiden, relevant oder nicht relevant? Das ist ja schon eine sehr komplexe Frage, die man da auch wahrscheinlich nicht generalisieren kann. Aber vielleicht, du hast ja eben zum Beispiel so eine Skalenbeobachtung, ne, mit Gegensätzen beschrieben, ne, sehr laissez-faire oder sehr autoritär, ne? Also vielleicht kann man da ja nochmal in die Richtung gehen.
Für uns die Validierung ganz klar zum Beispiel Markendifferenz. Also was ist die Lieblingsmarke, welche Marken werden gekauft? Und das ist ganz, wie gesagt, das ist eine harte Währung, wo ich sagen kann, wir haben Segmente, die sind eigentlich im spielbaren Bereich eher bei Ravensburger unterwegs. Wir haben Segmente, die sind eher bei VTech unterwegs. Komplett andere Segmente, können wir genau erklären, warum. Die verstehen wir und können das übertragen auf andere Segmente. Im Milchproduktbereich haben wir Familien, die sind eher bei den Fruchtzwergen, ne, das Gesunde aus Milch. Problemlöser für die Eltern. Wir haben Eltern, die ticken da ganz anders und gehen eher auf Genussprodukte und kaufen eher das für die Kinder. Also wirklich, wenn wir es nicht mit Kaufakten und Marktpräferenzen belegen können, halte ich für so eine Segmentierung, brauche ich die nicht, ganz ehrlich.
Als konkrete Relevanz für das KPI, in deinem Fall Kaufentscheidung. Ja. Also zu sagen, ein Merkmal ist dann relevant, wenn es im direkten Kontext eine Auswirkung auf mein KPI hat. Das kann Kaufentscheidung sein, es kann natürlich aber auch ein Klick, ein Lesen, ein Teilen oder jede andere Art von KPI sein. Okay, das ist doch eine gute Definition. Henrik, ja. Was denkst du?
Teile ich. Was ist in dem jeweiligen Funnel, wir haben ja gerade über den Funnel gesprochen, entscheidend für den Konsumenten in der User Story? den nächsten Schritt zu machen. Ne? Also ich gehe ja in der Funnel-Entscheidung immer davon aus, von der Awareness, wie komme ich zur Consideration, zum Beispiel im zweiten Schritt. Und was sind dann für mich die 1, 2, 3 wichtigsten Faktoren oder aus der Sicht der User-Story eben gedacht, was bringt die Entscheidung, den nächsten Schritt zu gehen? Und da muss ich halt definieren, befragen, was sind denn die wichtigsten, damit du überhaupt in dieser Situation, in der du bist, den nächsten Schritt machst. Also ich würde es auch in der Frage, wie du sagst, Stefanie, ist unterschiedlich. Kaufentscheidung kommt ja ein bisschen später. Da freuen wir uns natürlich alle drüber, wenn wir da endlich angelangt sind. Aber am Anfang geht es tatsächlich darum, wieso kümmere ich mich um dieses Thema? Warum jetzt in dieser Situation? Was sind die Trigger, die jetzt dazu führen, dass ich mir das genauer anschaue? Also am Ende eine klassische Priorisierung, 1, 2, 3. Was sind die 3 wichtigsten Merkmale, die ich erreichen muss, damit ich in die nächste Phase mit dem User oder in der Kaufentscheidung komme?
Ich glaube,
ja, sagt erstmal Asse. Ja,
ich glaube, es hängt auch davon ab, was ich mit der Segmentierung will. Also das eine ist, wenn ich eine Segmente baue als Personas, um alle im Unternehmen einzunorden und zu sagen, wir arbeiten jetzt alle für diese Person hin und wir sagen, die hat diese Bedürfnisse und die will das haben und das müssen wir, unsere Kommunikation in den und den Punkten im Funnel müssen wir das liefern. Das ist eine Herangehensweise, wie man mit Segmenten, mit Personas arbeiten kann. Wie gesagt, wir stehen da tatsächlich eher beim Prozess ganz hinten am Kauf vor allem, weil das dann letztendlich das ist, was Geld verdient.
Da wollen wir alle hin. Mhm. Ja, tatsächlich müssen wir aber den Funnel ja vorne auch füllen, damit wir überhaupt da unten ankommen, weil da steigt ja niemand da unten ein. Also in den meisten Fällen eher nicht. Danke für die Frage. Ich hoffe, dass alle anderen Teilnehmenden sich davon mitnehmen, dass sie gerne auch noch einsteigen, gerne weiter reinfragen. Henrik, du hast Luft geholt. Willst du noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, du hast es richtigerweise gesagt. Wir wollen also Kaufentscheidung, aber die Segmentierung und auch die Personas, die wir ja zumindest in unserem klassischen Marketingzwecken alle gelernt haben, die sollen eigentlich dafür sorgen, dass ich weiß, in welcher Situation ist denn mein zukünftiger Käufer in verschiedenen Phasen. Also wie bewegt er sich im Markt? Wie trifft er Entscheidungen? Weil dieser erste Teil, Stefanie, des Funnels, den du eben erwähnt hast, der ist ja schwieriger zu durchleuchten. Ne? Also wo befindet er sich? Auf welchen Kanälen holt er sich Informationen? Was triggert seine, ich sag mal, Haltung zu den Dingen, bevor wir dazu kommen, dass er eine Kaufentscheidung hat? Und ich glaube, diese Segmentierung hat insbesondere die vorgelagerten Aspekte auch deutlich zu machen, weil da verliere ich halt unglaublich viel Potenzial. Ja? Wenn ich da habe ich am Ende halt sehr wenig übrig, was dann zur Kaufentscheidung noch beiträgt.
Genau, da wollte ich auch darauf hinaus zu sagen, da am Ende sind das vielleicht dann auch wirklich Marktforschungsdaten, die also entweder repräsentative Daten, mit denen wir am häufigsten arbeiten, also Marktstudien, die eben repräsentativ eine Art Durchschnitt bilden, wo man dann schon auch in diesen Phasen, die Awareness-Phase, also der Top-Funnel, lässt sich ja auch weiterhin notorisch schlecht tracken, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja das Schöne, wenn wir weiter runterkommen, gibt es immer mehr Mechaniken, die auch KPI-relevant sind. Die werden nur immer dünner in der Performance, je nachdem, wie gut man den Job oben gemacht hat. Deswegen darf man diesen Teil auch nicht vergessen, dass die Awareness-Phase ja den Funnel füllt. Ja, und genau wenn wir es schaffen, diese relevanten Merkmale zu setzen, diese Impulse zu setzen, die dann den Übergang in die nächste Phase begleiten, dann klappt das auch. Und in der Awareness-Phase haben wir ja dann sowas wie oder wie PR oder Content Marketing, das organisch angelegt ist, langfristig. Ja. Und das ist aber genauso wichtig und kann auch reverse engineered werden. Ne? Also mit den Informationen von Axel oder auch von anderen Analysen, die uns sagen, wie kommt diese Persona zum Kauf, können wir auch den Funnel reverse engineeren und sagen, na ja, okay, was muss dann alles vorher passieren?
Das ist genau der Punkt, glaube ich, da ist vielleicht auch ein bisschen ein Missverständnis. Die Frage war ja, wie bewerten wir, ob eine Segmentation was taugt? Das war ja immer die Frage. Ne? Und die Antwort von mir ist ganz klar, wenn sie nicht Kauf erklären kann, taugt sie nichts. So, aber dann ist genau das, was du gerade beschrieben hast, Stefanie, dass da in der Segmentierung oder in der Beschreibung der Person ja genau die Dinge drinstehen, die dann von hinten, also vom Kauf nach vorne gezogen werden, wo dann halt steht, welche Medien nutzen die, welche Bedürfnisse haben die, welche Treiber kann ich ansprechen, wie wichtig ist was Qualität überhaupt. Das sind dann die Dinge, wie gesagt, es ging ja nur darum, wann ist für mich im forscherischen Sinne eine Segmentierung valide und reliabel, wenn sie hinten was bringt. Sonst brauche ich die nicht. Dann kann ich es aber alles, was ich weiß, aus den Segmenten natürlich vorne reinbringen in den Prozess, den du gerade beschrieben hast.
Bevor wir zu unserem nächsten kleinen Themenpunkt übergehen, kommt mir die Frage, und das würde ich gerne einmal von euch einsammeln. Was denkt ihr denn, welche Skills KommunikatorInnen, egal ob sie jetzt PR, Marketing, Sales, ne, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, obwohl es natürlich verschiedene Disziplinen sind. Welche Skills brauchen die, um hier ein gutes Verständnis zu haben und vielleicht auch ein gutes Briefing abzugeben an AnalystInnen, an BegleiterInnen wie uns? Was würdet ihr sagen, wenn auch Leute vielleicht darüber nachdenken, oh, das ist sehr, sehr gut für mich, aber ich muss mich vielleicht noch fortbilden? Wo sollte man vielleicht hinschauen?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich bin jetzt mal boshaft. Man sollte keine KI nutzen dafür. Man sollte in der Lage sein, selbst denken zu können und nicht das die KI machen zu lassen. Also wirklich die Prozesse, die dahin führen, sich die Fragen selber zu stellen und sich selber Antworten zu suchen und nicht die KI zu nutzen. Sonst wird man kein guter Data-Analyst.
Meine Antwort muss natürlich anders ausfallen. Ich glaube, KI kann sehr wohl helfen, zunächst mal zu strukturieren und zu Fragen zu stellen. Also wir nutzen ja KI in unterschiedlichen Formen, aber Research als eines der Themen kann allein die Frage aufwerfen, was muss ich überhaupt definieren? Ne? Ohne Axel bin ich ja bei dir. Die Antwort in einer generativen KI zu suchen, damit schieben wir uns ja direkt ins Knie. Ja, da sind wir, glaube ich, auf einem Blatt Papier. Aber die Frage ist, den Prozess zu strukturieren, da bin ich aus naturgemäß als KI-Unternehmer natürlich anders unterwegs und sage, ich kriege das Feld innerhalb von 10 Minuten erschlossen. Welche Fragen muss ich eigentlich beantworten? Welche muss ich überhaupt stellen? So. Und ich glaube, das kann es sehr schnell für mich anfassbar machen. Was brauche ich denn, um eine Persona aufzustellen? Welche Fragen muss ich mir stellen? Und löst leider nicht die Antwort direkt mit aus, weil die würde ich in der generativen KI definitiv, genau wie du, Axel, nicht suchen und auch wahrscheinlich nicht finden.
Ich würde da so ein bisschen ketzerisch sogar sagen, das konnte man vorher schon mit der Suchmaschine machen. Ja, also einfach mal zu gucken, was muss ich denn googeln, was muss ich denn für Fragen beantworten, um eine Zielgruppe zu bestimmen. Ich glaube, da das Schöne ist, glaube ich, bei der KI, dass es wie so ein Coaching-Dialog ist, der vielleicht so ein bisschen die Lücken setzt. Aber ich glaube, was ich bei Kommunikatorinnen sehe, es gibt, vielleicht ist das bei euch anders, aber gerade auch wieder im deutschen Kulturraum immer noch so ein bisschen eine Skepsis davor, diese Art von Daten mit als Teil der Arbeit zu sehen, weil bisher nicht überall, aber schon in manchen Teilbereichen der Disziplin eine Messbarkeit der Ergebnisse eher nicht möglich war, gerade wenn man im Awareness-Bereich vielleicht angesiedelt war. Und deswegen wird es manchmal als Bedrohung empfunden, wenn jetzt plötzlich über zum Beispiel Daten, die sagen, du müsstest jetzt genau das machen oder dieses Format wird nicht funktionieren, wenn jetzt plötzlich so eine Art, gefühlte Kontrollinstanz mit reinkommt, die in die Arbeit kommt, mit der man sich vielleicht nicht gut auskennt, wo man plötzlich auch vielleicht vor höheren Führungsebenen in eine Erklärungs- oder vielleicht sogar Rechtfertigungsposition kommt. Und deswegen würde ich sagen, das Wichtigste und der allererste Schritt ist, diese Ängste abzubauen und zu verstehen, dass die Chancen, die da drin liegen, auch die Wettbewerbschancen, nämlich genau das zu machen oder sogar auch in der Analyse mit darauf zu schauen, wie spricht der Wettbewerb mit den Zielgruppen, was machen die für Fehler, welche Nischen lassen die. Also ich glaube, so ein bisschen ein Arbeiten daran, vielleicht das eigene Rollenbild, die Identität des eigenen Jobs fast so ein bisschen Also es ist jetzt noch viel mehr die Metaebene, aber ich glaube, so diese Realisierung oder dieses Bejahen, dass das gut ist und ob wir das dann mit KI oder Fokusgruppen oder Studien oder was auch immer belegen, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber was ich bei Kommunikatorinnen viel wahrnehme, ist so eine Zurückhaltung von, solange ich das nicht machen muss, mache ich das auch nicht. Könnt ihr das nachvollziehen oder würdet ihr mir widersprechen?
Ja, ich glaube, aus meiner Sicht, Axel, wenn ich kurz vorgehen darf, auf jeden Fall. Stefanie, das ist ja sozusagen etwas, wo die, so ein bisschen Blur, ne? Also Awareness, wie du schon sagst, ist ein klassisches Thema, wo Leute sich nicht so leicht rantrauen. Aber ich vergleiche das immer, wenn du in den Wald gehst, um Bäume zu fällen, schärfe deine Axt. Ja? Also ein bisschen abgedroschen, aber am Ende ist es ja nichts anderes, als zu sagen, je schärfer die Axt, desto klarer gehst du da durch. Und ich glaube, sich diesen unangenehmen Sachen zu stellen, lohnt sich. Ja, es lohnt sich wirklich. Und selbst wenn ich keine zufriedenstellende Antwort am Ende bekomme, ich bekomme zumindest einen Zielraum, in dem ich unterwegs bin. Und allein das ist für mich immer klassisch das, was mich schon wieder 3 Schritte weitermacht, weil ich zumindest im Prozess eingegrenzt habe. Und jede Eingrenzung, muss ich euch nicht sagen, hilft hinten doppelt und dreifach. Hilft doppelt und dreifach.
Axel. Ich würde das alles genauso unterschreiben. Was ich meinte, ist tatsächlich eigentlich das, was du gerade um Wissen hast. Ich kriege eine Antwort von wem auch immer, von der KI, und dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich glaube das oder ich arbeite damit. Und ich glaube, das ist das, was das Entscheidende ist. Ne? Also das glaube ich, das Misstrauen gegenüber der KI, vor allem aus diesem, wie arbeite ich denn jetzt eigentlich damit, funktioniert. Ne? Und um damit arbeiten zu können, muss ich das alles eigentlich verstanden haben, bevor ich die KI dran setze. Und das ist das, was ich meine. Ja, und das ist, um mal ein bisschen kulturpessimistisch zu werden, wir sehen es ja in den Studien, wir haben ja auch mit Pädagogen viel zu tun, die junge Generation wird ja, IQ geht immer weiter runter. Die werden deswegen wortsinnig dümmer, weil das Denken auch ein bisschen verlernt wird. Ja, in dem Moment, wenn ich Google was frage, erspare ich mir die Mühe, eine Arbeit, die Antwort mir selbst erarbeiten zu müssen. Aber dieses Erarbeiten ist wichtig, damit mein Gehirn funktioniert. Das heißt, mit KI kann ich besonders dann sehr gut arbeiten, wenn ich eigentlich die ganzen Prozesse, die KI da oder die Daten, wenn ich die alle verstehe. Ich habe nur nicht die Zeit, die Daten selbst zu analysieren. Aber das, was dann die KI mir rausgibt und ich das kann ich verstehen, kann es gewichten, kann sagen, und da ist, das ist immer Quatsch, was da rauskommt. Aber das macht total Sinn. Und genau dafür muss ich den Schritt davor, muss ich genau wissen, was ich da eigentlich tue. Und das ist so meine große Befürchtung gerade, was ich halt oft sehe, dass dieses reflektierte Umgehen mangels Vorwissen fehlt. Boshaft gesagt.
Ja, kritisches Denken sollten wir beibehalten. Ich gucke auf die Uhr und würde gerne, bevor wir noch das Thema KI vertiefen, eine Teilnehmerfrage noch mit reinwerfen. Und zwar ist es eine Person aus dem Marketing, die selbstverständlich zielgruppenrelevante Inhalte erstellen soll, aber wenig Kundenkontakt hat, weil das quasi dem Vertrieb im Moment vorbehalten ist. Heißt Schwierigkeiten durch Silos. Wie soll man damit umgehen? Wie kann man sich trotzdem auf die Zielgruppe einstellen? Habt ihr eine Idee? Sonst erzähle ich weiter und ihr könnt ein bisschen denken.
Letztendlich sind das diese klassischen Marketing-Workshops. Ne? Also eigentlich muss man alle Leute in einen Raum sperren und dann boxen. Ne? Und dann kommt was raus und dann haben alle mit dran gearbeitet. Und dann muss man sich hoffentlich einer meinen, das ist das Problem mit den Silos. Ne? An irgendeiner Stelle muss man sie einfach alle mal einordnen. Und das geht halt normalerweise nur in einem geschlossenen Raum.
Ja, kann nur zustimmen. Also ich glaube, hierbei geht es um die Frage, der Kundenkontakt ist nur dem Vertriebsbereich vorbehalten. Ich würde es immer umdrehen aus einer ROI-Perspektive. Wie wunderbar, dass wir so viele Insights im Vertrieb haben. Wenn ihr die nur bereitstellen würdet, könnten wir A, Kosten sparen in der Marktforschung, direkt mit den Leuten reden können, und B, wir kriegen ein einheitliches Bild darüber, was denn diese Leute wollen. Also ist ja eine traumhafte Situation, dass diese Zugänge da sind und zum Wohle des Unternehmens eben gleich verteilt genutzt werden können. Das wäre meine Antwort darauf. Wenn nicht, also wenn es einfach eine Blockade gibt, ich glaube, das könnte ja auch im Hintergrund stehen, ich darf einfach nicht auf die zugreifen, dann kann ich mir immer noch ein repräsentatives Sample geben und sagen, geben selber raus und befrage, sucht mir Leute, die sich zur Verfügung stellen, wenn mein eigener Vertrieb mir das nicht ermöglicht, sagen wir so. Also ich glaube, am Ende ist es unerlässlich, Stefanie, das Thema User Stories angesprochen. Wenn ich in der Marktforschung keinen Zugang zu Kunden habe, dann fällt mir es einfach super schwer, mir vorzustellen, diese ohne diese Information zu arbeiten, Alternative synthetisch herstellen, über KI herstellen. Ja, da ist natürlich sozusagen Wind auf meine Mühlen. Ich brauche den Vertrieb im Zweifelsfall nicht. Ich könnte auch Wege mir vorstellen, wie man es über KI baut. Dann brauche ich den Zugang über den Vertrieb nicht, wenn das in diesem Fall nicht möglich ist. Gibt alte.
Ja, manchmal sind ja tatsächlich so Stakeholder-Konstellationen gerade zwischen Marketing, Kommunikation, Sales auch schwierig, je nachdem, wie da auch die Personalien sind. Ich stimme euch vollkommen zu. Ich glaube, dann geht es schon darum, in die Eigenverantwortung zu gehen und Wege zu finden, wie man das selber herstellen kann. Im allerbesten Fall werden diese Silos aufgebrochen. Natürlich, das wird auch auf Dauer einfach unternehmensgefährdend sein, wenn die nicht aufgebrochen werden, weil wir einfach sehr viel Geld verbrennen. Und das ist im Sinne eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin eine unhaltbare Situation. Also eigentlich müsste man, wenn es auf der interpersonellen Ebene nicht möglich ist, in die Eskalation gehen und sagen, Leute, sorry, aber so können wir nicht arbeiten. Aber das geht manchmal nicht. Und dann, genau wie du sagst, das synthetisch, aber auch in internen Workshop. Ich habe das damals, als ich bei Car2Go war, haben wir uns unsere Personas erarbeitet und die geplottet und dann ins Büro gehangen, sodass während wir Content produziert haben, wir die immer vor Augen hatten. Das heißt, wir haben die gemeinsam erarbeitet und haben die eben auch sehr sichtbar in unseren Arbeitsraum gehangen. Und was auch vielleicht ein kleiner Geheimtipp nochmal ist, ist sich dann anzuschauen, wie kommuniziert der direkte Wettbewerb. Denn alles, was im öffentlichen Raum passiert, egal ob es auf Messen ist oder in Broschüren oder in Social Media oder auf der Webseite, Newsletter, what have you, auch da kann man ja sehen, wie nehmen die Zielgruppe wahr? Welcher Content zum Beispiel in Social Media performt sehr gut? Das heißt, man kann so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, durch die Wettbewerbsbetrachtung vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, aber man muss sich dann eben selber die Arbeit machen und verursacht doppelte Expenses auf der Unternehmensseite, die eigentlich nicht nötig sind, weil wir haben ja durch den Vertrieb wahrscheinlich sehr, sehr viel hochwertigere Daten als jetzt diese Rückleitung. Also wahrscheinlich nochmal in den Kampf gehen mit der Kollegin oder dem Kollegen, dass Silos aufgebrochen werden und in zweiter Instanz dann kreativ werden. Wir wollten gerne noch auf das Thema, welche Rolle kann und soll KI im Bereich Zielgruppenanalyse, Segmentierung spielen, kommen, weil natürlich das Thema in aller Munde im Moment. Wir haben schon einige Bereiche angerissen jetzt im Austausch die letzte Dreiviertelstunde. Aber ich würde gerne einmal noch mal so ein bisschen the Big Picture aufmachen und vielleicht könnt ihr einfach noch mal so ein bisschen eure Perspektive anbieten. Ihr habt es schon so ein bisschen, wo ist KI sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll, wo setzt es an, wo lassen wir das Browserfenster zu? Wer mag?
Ja, Axel, ich schmeiß den Hut in den Ring. Also ich finde halt, dadurch, dass KI ja quasi immer auf Daten aufsetzt, die schon da sind, tut sich KI immer dann leicht, wenn extrapoliert werden kann. Sprich, wenn ich aus Daten von früher Zukünftiges weitgehend ableiten kann. Es gibt natürlich immer diese disruptiven Ereignisse und so, die dann alles kaputt machen, aber vom Prinzip her, all das, was sehr stabil ist, was sich nicht so stark verändert, also zum Beispiel unser Wertekonstrukt, das wir haben, die Einstellungen, die Konsumwerte, Persönlichkeitsmerkmale verändern sich ja nicht. Ne? Das heißt, wenn ich mit solchen Daten arbeiten kann, dann wird die KI auch ziemlich gute Ergebnisse liefern können, weil das eine sehr stabile Basis ist. Es gibt auch Produktkategorien, wo das Kaufverhalten auch recht stabil ist und nicht so volatil durch Preise und so weiter. Alles, was stabil ist, ist super für KI. Alles, was instabil ist, geht nicht. Deswegen, klassisch im Bereich Kindermarketing, Kinder und Jugendliche wollen immer nach vorne gucken, wollen immer das Neueste haben, ist immer nach vorne orientiert. Da tut sich KI einfach sau schwer, weil den heißen Scheiß kann sie nicht erkennen, weil den gibt's halt noch, gerade erst seit gestern, und das weiß die KI nicht. Und entsprechend ist da dann die KI dann sehr schnell an ihre Grenzen. In anderen Bereichen, wie gesagt, funktioniert es da recht gut. Das wäre so, wie ich's zusammenfassen würde.
Kann ich, dem kann ich total entsprechen. Ich glaube, man muss, das wurde eben auch nochmal gesagt, ich wünsche mir, dass einfach mehr Wissen entsteht über, was ist überhaupt ein LLM, Woraus besteht das? Wie wird das konfiguriert? Wie wird das trainiert? Ich glaube, wir kriegen so ein bisschen durch diese ganze geopolitische Diskussion gerade ein bisschen mehr kritischen Fokus, ne? Nachdem wir nur euphorisiert waren. ChatGPT ist da und das ist jetzt mein psychologischer Coach und mit dem mache ich alles. Ich glaube, wir kriegen so ein bisschen so einen Realitätscheck gerade. Und wenn man ein Stück weit besser versteht, wie KI-Modelle trainiert wurden, was sie können, was sie nicht so gut können. Ich glaube, dann kriegt man einen guten Einblick darin, was ich auch rausziehen kann. Axel, bin ich total bei dir. Und ich glaube, das Thema, was jetzt sehr viel Fokus bekommt, wir haben auch über First-Party-Daten eben gesprochen, Axel. Ne? Ich glaube, wir sitzen eben gerade dran und bauen wirklich One-to-One Personas sozusagen fast, die möglich sind, indem ich eben gute First-Party-Daten habe. Da ist mal die Frage, was habe ich überhaupt? Aber wenn ich gute First-Party-Daten habe, dann zeigen unsere Ergebnisse praktisch schon eine Regression von 90%, ja, Explained Variance, ja. Und das ist so hoch, dass wir in Projekten mit Buchverlagen oder auch in der Automobilindustrie sehr viel Erfolg haben in der, ich sag mal, in der, nicht nur in der rein klassischen Marktforschung, sag mir mal, ob du das gut findest oder nicht, sondern der spannende Teil kommt daher, indem ich diese virtuellen, digitalen, die digitale Repräsentanz von einem Konsumenten befragen kann, warum eigentlich? Also dieses Warum, wieso, das ist für uns so ein bisschen ein Eye-Opener, dass wir mit KI jetzt so diese digitale Repräsentant eines Konsumers hat, mit dem ich sprechen kann und sagen kann, erklär mir mal, warum du das gut findest, warum nicht, was sind Gründe dafür, was sind Gründe dagegen. Insofern bekommt das so eine Art Live-Charakter, der, wenn ich es richtig konzipiere, praktisch einen digitalen Assistenten hat, der meinen Konsumenten so auf meine Schulter setzt, so stelle ich mir das immer vor, mit dem ich reden kann. Und das macht dann sozusagen diese User-Story, Stefanie, von der du eben gesprochen hast, so plastisch und so im Zugriff. Ja, wenn ich etwas brauche, kann ich den digitalen Konsumenten befragen. Nochmal, in den Limitationen, wie Axel sie geschildert hat, muss ich immer genau aufpassen, aber es gibt eine ganze Reihe von Branchen, die jetzt auf einmal Zugriff haben auf Marktforschung, die vorher undenkbar war, ne? Weil schwer erreichbare Panels, Samples, Ärzte zum Beispiel, hatten wir gestern in der Diskussion, die beantworten keine E-Mails, die kann ich kaum befragen. Und wenn ich die befragen will, ist so teuer, dass ich mich fragen muss, wie kann ich das überhaupt finanzieren? Und da ist KI, glaube ich, eine Möglichkeit, eröffnet ganz neue Spielräume. Ja, deshalb, ihr hört meine Euphorie in den Limitationen natürlich, immer genau hingucken, aber ein ganz, das kann ein Game Changer für viele Segmente im Markt werden.
Ja, also würde ich vom Prinzip absolut zustimmen. Thema ist halt einfach nur dieses klassische Marketing-Wort, Garbage in, Garbage out. Das Problem, was ich halt wiederum sehe, und da sind wir wieder auch bei der Qualifikation der Leute, die mit solchen Sachen arbeiten, am Ende des Tages auch. Wenn ich eine Tabelle habe, da stehen 50%, 30% und 20%, dann lese ich das, dann sind das die Zahl. Ich muss aber eine gewisse Qualifikation haben, um zu wissen, ob ich dem glauben kann oder nicht. Also wie viele Leute werden befragt? Waren es 100, waren es 1000, waren es 10.000, waren es plus 5? Ne? Sind 50% 5 Nasen gewesen oder nicht? Ne? Und genau an der Stelle, das ist so ein bisschen so, das ist so das Watch-out, was ich einfach da immer so sehe, einfach, dass genauso dieses Urvertrauen, was dann doch mal sehr schnell da ist in solche Tools als den und das dann und dann eben das eigentliche hin auszuschalten und damit dann weiter zu marschieren. Das ist so das große Watch-out, wo ich dann mal denke, weil wir, dummerweise sind wir Menschen total kompliziert. Wir verhalten es niemals logisch. Wir sind überhaupt nicht logisch und das ist das Grundproblem, was ein logisch analysierendes Modell hat. Ne? Das ist die Komplexität des menschlichen Gehirns mit unseren ganzen kognitiven Verarbeitungsfehlern, die wir machen. Diese ganzen Denkfehler, die wir alle laufend machen, das kriegt ChatGPT und die ganzen Modelle kriegen das nicht auf die Reihe. Die Dummheit, die uns drinsteckt. Ne? Weil das ist ein bisschen so das Problem und das muss man ein bisschen einkalkulieren.
Wir nennen das erklärte Varianz, ja. Also ich glaube, mal kurz hinzugucken, wir wollen eigentlich, du musst verstehen, aus unserer Sicht, dass ein LLM die Meinungsbildung so definiert, wie sie wahrscheinlich von der Mehrzahl postuliert wird. Und wir versuchen, um es ganz einfach zu machen, diese Pluralität wieder einzubauen. Ja, dass ich, wie du sagst, Axel, ja, es gibt kein rationales Verhalten bei Menschen. Es gibt einfach Emotionen, es gibt Werte und Haltung, die den Blumenstrauß öffnen. Und wir wollen den Blumenstrauß zeigen. Aber wenn der dann da ist, dann hast du diese erklärte Varianz. Du hast einen Mainstream, aber du hast auch diese nuancierten Sichtweisen. Und die brauchst du in der Marktforschung, um natürlich zu sagen, was bedeutet es jetzt für meine Persona? Und das darzustellen, das ist eigentlich der Sinn und Zweck von diesen digitalen Konsumenten, die wir gerade bauen, das wiederherzustellen in der Rohform. Und davon träumt ja jeder Marktforscher, die Rohdaten zu haben, zu sagen, oh, jetzt weiß ich, wie ich mit dem Segment, ne, Stefan, du hast gesagt, Awareness, das bedeutet eben viel mehr von denen mitzubekommen in den Funnel, als wenn ich da Mainstream eine polarisierende Mainstream-Haltung habe, dann schneide ich wahnsinnig viel ab.
Ich merke, du bist total on fire. Ich liebe es, wie ihr da drin seid. Das kommt richtig bei mir an. Es ist ja eigentlich, also für mich fühlt sich jetzt so an, wie das Weiterdenken des Persona-Gedankens. Eine Persona ist ja eigentlich auch eine verallgemeinerte, vermeintlich personalisierte Form einer Zielgruppe. Also wir greifen uns eine Person raus, die personifiziert eine große Gruppe vertritt. Und wenn ich jetzt das ist ja ein gegebenes Vorgehen im Marketing, in der Kommunikation, das wir ja auch bereits schon anwenden, wo wir einfach vom Allgemeinen auf das Individuelle kommen, indem wir genau allgemeingültige Dinge mal festlegen. Und das ist jetzt in die KI übertragen, wie als könnte ich mit der halt reden. Das, was ich vorher mit mir alleine kognitiv machen musste, ja, Lieschen Müller, mir vorzustellen, wie reagiert jetzt Lieschen Müller, meine Persona, kann ich jetzt halt in einem LLM oder in einem Custom GPT haben, indem ich Lieschen Müller befrage. Und das geht ja auf unterschiedlichste Art. Ich habe zum Beispiel gestern das PDF von einem Fachbuch in einem geschütztes GPT gegeben und kann jetzt dieses Buch befragen und kann quasi mit dem Autor dieses Buch, und das ist ja im Prinzip das, ne? Aber das setzt wieder das voraus, was Axel vorhin auch gesagt hat, nämlich dieses Grundverständnis, was ist hier eigentlich Sache? Was ist das große Ganze? Nur wenn ich das begriffen habe, kann ich dann auf der Individualebene einschätzen. Ich habe zum Beispiel neulich mit einem Steuerberater gesprochen, weil ich so ein Tool gesehen habe, ein LLM, das sämtliche Richtlinien aus der Steuerberatung in ein Custom LLM gegeben hat. Und jetzt können Steuerberatende eben das befragen und sagen, wie setze ich ein E-Bike von Mitarbeitenden zum Beispiel korrekt ab? Und dann gibt es einem alles raus, man muss es nur noch rauskopieren. Und er sagte, es lohnt sich eben nur damit zu arbeiten, wenn ich weiß, der hat jetzt in dem Vertrag oder sonst wo die salvatorische Klausel oder was auch immer vergessen. Weil das stellt mir dann schon korrekt irgendwas zusammen, aber nur wenn ich das begriffen habe, wie es grundsätzlich funktioniert, kann ich erkennen, wo es halluziniert, wo es Fehler macht. Und das trifft ja auch hierzu, ne? Es ist sehr bequem, sich jetzt mit der Persona zu unterhalten und die Persona erklärt mir, warum und wie und was. Aber ich kann ja nur sagen, Moment mal, du erzählst gerade Quatsch. Wenn ich grundsätzlich dieses Hintergrundwissen habe, habe ich das so zusammengefasst, wie ihr das auch sehen würdet?
Ganz genau. Man muss nur als warnendes Beispiel, ne, die Mechanik ist die gleiche wie bei Influencern in Social Media. Wir wissen alle, dass die bezahlt werden, dass die uns teilweise anlügen, dass die, ne, trotzdem wirken die. Warum? Weil die Menschen zu blöd sind. Wenn hübsche Menschen glauben, diese ganzen Verarbeitungsfehler, diese ganzen kognitiven Denkfehler, die alle machen, kann man potenziert beim Influencer-Marketing sehen. Wir wissen, dass es Schwan ist, und trotzdem glauben wir es. Trotzdem folgen wir deren Ratschlägen. Das ist genau das Risiko. So eine Persona ist dann tatsächlich eben auch eine Art von Influencer. Und wenn wir nicht aufpassen, dann tanzt du uns ordentlich auf der Nase. Wenn wir es nicht wirklich bewusst nutzen können.
Du hast es gesagt, Stefanie. Es ist im Prinzip ein Custom GPT. Das ist ein spezielles Modell, was ich bauen muss, bevor ich es nutzen kann. Und da gilt auch das, was Axel gesagt hat, Garbage in, Garbage out. Das heißt, wenn ich sehr gute First-Party-Data habe, die sind übrigens nie 100%, ja, nie 100%. Aber auch da hat KI Möglichkeiten, zum Beispiel über Proxys, Dinge wie Offenheit, ja, oder andere Dinge, die ich vielleicht nicht abgefragt habe, die kann ich über einen Proxy darstellen. Das heißt, ob ich jemals auf 100% komme, wahrscheinlich nie im Leben, dann glaube ich nicht. Aber man muss halt verstehen, wenn man über 90% ankommt, dann, wir haben eben über Marktforschung am Anfang gesprochen. Wie viel Aufwand ist es, Marktforschung zu betreiben? Wie viele Dollars fließen vorne rein? Wie kann ich den, die Glaubwürdigkeit von Marktforschung im Zeitalter von KI aufrechterhalten? Ich glaube, es gibt einfach viele Vorteile, die KI hat, wenn ich die Restriktionen kenne. Wir bauen an der Zukunft gerade, an der Hyperpersonalisierung, die haben wir vor der Tür stehen. Wann die im Markt ankommt, das dauert. Gar keine Frage. Aber wir sehen jetzt schon, was möglich ist. Und wir machen das in Projekten mit Kunden, die eben nicht darauf warten können, bis die Marktforschung durchgelaufen ist. Die Zeit von gerade in Segmenten, die sich schnell entwickeln, da steht der Launch schon fest. Und ich weiß, wann Marktforschung Ergebnisse liefern muss. Und da, glaube ich, der Druck im Markt, sich auch mit dem Thema KI und welche Möglichkeiten auch unter den Restriktionen gibt es jetzt, der ist enorm. Und ich glaube, der bahnt sich gerade den Weg, ja. Also, weil ich glaube, die Frage steht.
Henrik, wir gehen in die letzten 4 Minuten. Lass uns noch kurz Zeit nehmen für ein Abschlusswort. Es sind immer alle viele Sachen ungesagt und noch nicht fertig. Und du kannst gerne auch noch alles in dein Abschlusswort reinnehmen. Vernetzen Sie sich gerne mit uns auf LinkedIn. Sie sehen unsere Namen eingeblendet. Wenn noch Fragen offen sind, wenn das Gespräch gern weitergeführt werden soll, gerne auch auf LinkedIn nochmal weiterschreiben. Da sind wir da. Und wir würden jetzt aber gerne die Teilnehmerinnen in den weiteren Vormittag schicken mit einem kurzen, prägnanten Statement. Wenn man nur eine Sache mitnehmen sollte aus unserem Talk heute, was wäre die für euch? Henrik, ich habe dich eben kurz abgeschnitten, deswegen darfst du gerne weitermachen. Vielleicht willst du ja das dann noch einfließen lassen in dein Endstatement.
Ja, KI-Personas sind die Zukunft, können viele Dinge, die die traditionelle Marktforschung bisher limitiert, lösen. Wenn ich mir der Restriktionen und der Grenzen bewusst bin und wenn ich sehr gute First-Party-Data habe, das geht wieder zum Ursprung zurück, ohne gute First-Party-Daten kann kein LLM funktionieren, was mir spezifische Ergebnisse liefern soll. Also wenn ich die habe, dann glaube ich fest daran, dass KI in Teilen die Marktforschung ersetzen wird, aber die Interpretation und die kritische Auseinandersetzung braucht Erfahrung, Fachwissen und Know-how und muss immer eingebettet sein in den unternehmerischen Kontext, den ich gerade habe. Also blindes Anwenden bloß nicht, aber die Chancen nutzen auf jeden Fall.
Ich will vielleicht noch einen Schritt zurück machen und sagen, also es ist wirklich wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht, sich wirklich über Personas, über Segmente, über die Ziele vorher Gedanken zu machen. Und das wirklich auch in Unternehmen, all die damit arbeiten, zu institutionalisieren, dass allen bewusst ist, für wen sie das dann machen, in welcher Weise man das macht, ob man das mit Personas macht, ob man das, das ist die Geschmackssache teilweise. Ich meine, Personas sind natürlich sehr schön, aber auch können auch sehr schnell einengt werden, gerade wenn es um Neuentwicklungen geht oder wenn man sich verändern muss, muss man auch aufpassen, vor allem auch, dass man die ständig aktualisiert. Das ist auch so ein Thema, das oft vergessen wird. Man macht es einmal und lässt es da liegen. Und nach 5 Jahren kann man die vergessen, weil die Welt hat sich weitergedreht. Ganz wichtiger Faktor. Also sollte man auf jeden Fall machen, sollte man sich drum kümmern. Und dann eben wirklich, meine Bitte ist wirklich Gehirn einschalten. Gehirn einschalten und nicht einfach nur blöd auf den Computer starren und das glauben, was der Bildschirm einem anzeigt. Das ist also dieses kritische Bewusstsein, dass das Daten sind und Daten haben immer eine Fehlertoleranz. Es gibt nie, wie es Henrik richtig gesagt hat, es gibt keine 100% richtigen Daten.
Gut, dann noch 2 Wörter von mir, bevor du reinspringst. Tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich erstmal dieses Wissen aneignen. Also nicht, weil KI in aller Munde sind und uns gefühlt erschlägt, denken, dass man das schon wirklich ganz gut beherrscht, sondern sich die Zeit nehmen, das Wissen bei sich selber, aber auch bei Kolleginnen im Team zu haben, um dann wirklich auch entscheiden zu können, was ist jetzt gerade für mich relevant? Ist es eine tiefe Segmentierung? Ist es eine übergeordnete Marktforschung? Ist es ein AB-Testing? Welches Tool brauche ich? Also wirklich im ersten Schritt das Wissen aufzubauen, sich dann zu sortieren und dann in die Operative zu gehen, um die Chancen auch gut zu nutzen. Ich würde sagen, wir haben eine Punktlandung hingelegt. Gerne nochmal der Aufruf, vernetzen Sie sich gern mit uns auf LinkedIn. Wir sind weiter für Sie da und dann gebe ich zurück in die Schaltzentrale. Vielen Dank an euch.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Stefanie Söhnchen, Vice President Digital bei Piabo Communications, Henrik Bühning, Co-Founder von Neuroflash und Axel Dammler, Geschäftsführer von Icon Kids und Youth. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.